Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Der klingt gefasst, aber eigentlich ist der fassungslos.
Es ist ja in der Tat so, dass die EU der größte Markt ist. Und wenn man hier seinen Lieferverpflichtungen nicht nachkommt, obwohl offensichtlich Impfstoff da ist und zum Beispiel in Großbritannien geplant ist, ganz normal weiterzuliefern, dann macht mich das in der Tat fassungslos.
Peter Liese, heute im Deutschlandfunk. Liese ist EU-Abgeordneter und Mitglied im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments. Und er ist fassungslos, weil AstraZeneca nicht liefern kann, und zwar Impfstoff. Zugesagt waren 80 Millionen Impfdosen für die EU. Am Ende sollen es jetzt nur noch 30 Millionen werden. Und es geht eben im Moment darum, ob die EU rechtliche Schritte einleitet gegen AstraZeneca, weil die sich nicht an vertragliche Zusagen halten. Und weil die ja weiter liefern, nach Großbritannien nämlich. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand im frischen Podcast vom Update am 26. Januar und gehen auch nochmal auf das ein, was seit gestern die Runde macht, nämlich dass der Wirkstoff bei Menschen, die älter sind als 65, angeblich nicht so gut wirken soll. Weiteres Thema bei uns ist das Colorblind Casting. Unsere Filmfachfrau Anna Wollner erklärt schon mal in Kurzform, was das ist.
Also nicht weiße SchauspielerInnen spielen Rollen, die historisch oder qua Literaturvorlage eigentlich für Weiße sind.
Und im Moment gibt es eben eine Serie, die dieses Colorblind Casting richtig gut umgesetzt hat. Anna hat noch ein paar andere Beispiele dabei. Und nichts läuft natürlich ausschließlich gut ohne Kritik. Welche es gibt am Colorblind Casting, auch das werdet ihr erfahren. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich steht der Name AstraZeneca für etwas, das uns möglichst schnell aus der Corona-Pandemie bringen soll. Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger. Bald soll es die Zulassung geben für die EU. Neben den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna wäre der von AstraZeneca dann eben der dritte, der in der EU eingesetzt werden könnte. Aber es hakt, und zwar gleich an mehreren Stellen. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion. Welche Probleme gibt es rund um AstraZeneca?
Also es gab eine Meldung, die für viel Unruhe gesorgt hat in der Politik und in der Fachwelt. Das Handelsblatt hat berichtet, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei älteren Menschen kaum wirken soll. Nur 8% Wirksamkeit bei Menschen über 65 Jahren, also gerade in der Risikoaltersgruppe, die ja durch die Impfung zuerst geschützt werden soll.
Es gibt inzwischen Reaktionen auf diese Meldung. Was ist denn jetzt dran an dieser Zahl?
Nach Angaben von AstraZeneca nichts. Das Unternehmen hat die Berichte über eine geringe Wirksamkeit als komplett falsch zurückgewiesen. Es verweist unter anderem auf die Notzulassung in Großbritannien, die auch für ältere Menschen gilt. Und im November sei auch eine Studie veröffentlicht worden, die zeigt, dass der Impfstoff auch bei Älteren eine starke Immunreaktion hervorruft.
Wie kommt es dann zu so einem Bericht?
Ja, es könnte tatsächlich ein großes Missverständnis gegeben haben. Das Bundesgesundheitsministerium geht von einer Verwechslung bei den Daten aus. Es war wohl so, dass bei der Wirksamkeitsstudie von AstraZeneca rund 8% der Testpersonen zu einer älteren Altersgruppe gehörten. Das hieße dann aber natürlich nicht automatisch, dass auch die Wirksamkeit bei 8% liegt. Das Handelsblatt hatte sich auf anonyme Quellen auch aus der Bundesregierung berufen. Wäre schon ziemlich peinlich, wenn die ganze Aufregung wegen einer verwechselten Zahl entstanden ist. Gesundheitsminister Jens Spahn will erstmal abwarten, was die Impfkommission sagt, nachdem voraussichtlich jetzt am Freitag die EU-Zulassung für AstraZeneca erteilt worden sein wird.
Ich halte wenig davon, das jetzt in Überschriften spekulativ zu machen. Wir werden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, welche Gruppen, auch welche Altersgruppen auf Basis der Zulassungsentscheidung, der Empfehlung der Ständigen Impfkommission dann eben zuerst auch mit diesem Impfstoff geimpft werden.
Wenn es tatsächlich eine so viel schlechtere Wirksamkeit bei Seniorinnen und Senioren geben sollte, dann müsste wahrscheinlich die Impfstrategie geändert werden, denn es wäre ja ziemlich sinnlos, alte Menschen mit dem AstraZeneca-Mittel zu impfen. Das ist aber noch viel konjunktiv, müssen wir also abwarten, wie sich das entwickelt.
AstraZeneca hat gerade auch viel Druck bekommen von der EU. Da geht es um Probleme bei den Lieferungen des Impfstoffs. Was gibt es da Neues?
Ja, in die Geschichte kommt jetzt offenbar Bewegung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat AstraZeneca angeboten, die EU-Länder eine Woche früher zu beliefern als bisher geplant. Bestätigt ist aber auch das noch nicht.
Und wie sieht's aus mit der Menge?
Ist auch noch nicht klar. Zuletzt hatte AstraZeneca gesagt, dass an die EU deutlich weniger geliefert wird als vereinbart. Das hatte in der EU scharfe Kritik ausgelöst. Die Befürchtung, die Europäische Union kommt zu kurz, während andere Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, weiter wie geplant beliefert werden. Auch BioNTech-Pfizer hatte ja vorübergehende Lieferverzögerungen angekündigt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute noch einmal in einer Rede für das Weltwirtschaftsforum gefordert, dass die Unternehmen sich an die Verträge halten.
Europa hat Millionen investiert, um dabei zu helfen, die weltweit ersten Covid-19-Impfstoffe zu entwickeln, um ein wirklich globales Allgemeingut zu schaffen. Jetzt müssen die Hersteller liefern und ihren Verpflichtungen gerecht werden.
Ja, und da ist tatsächlich schon viel Geld geflossen. Nach Angaben der EU waren es mehr als 330 Millionen Euro, die allein an AstraZeneca gegangen sind.
Wann kommt er und wie wirksam ist er? Einige offene Fragen noch zum Impfstoff von AstraZeneca. Infos dazu, frische, habt ihr bekommen von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und das hier, das klingt ein bisschen pathetisch, auch so staatstragend, ja, vor allem klingt es nach einer sehr, sehr großen Aufgabe, die US-Wirtschaft aus der Krise führen. Und genau darum wird sich Janet Yellen kümmern müssen. Sie ist die neue Finanzministerin der USA, mit deutlicher Mehrheit bestätigt worden durch den US-Senat. Und sie ist die erste Frau in diesem Amt. Sie gilt als jemand, der sowohl von den DemokratInnen als auch von den RepublikanerInnen respektiert wird. Im Update wollen wir mehr über Janet Yellen und über ihre Pläne erfahren. Doris Simon gibt uns einen Überblick. Sie ist unsere Korrespondentin in Washington. Doris, Janet Yellen ist ja heute vereidigt worden. Ein besonderer Moment. Warum?
Ja, ein historischer Moment in einer historischen Krise. Die Vizepräsidentin Kamala Harris, erste Vizepräsident, erste Schwarze mit indischen Wurzeln, vereidigt die erste Finanzministerin der Vereinigten Staaten. Und Finanzminister, das muss man sich klar machen, das ist der wichtigste Job, wenn nicht gerade Krieg ist und der Verteidigungsminister sehr wichtig ist. Und Janet Yellen ist vereidigt worden draußen vor dem Osteingang des Weißen Hauses. Da guckt man nämlich auf das Finanzministerium, in dem sie arbeiten wird. Natürlich ganz wenige Leute dabei, aber ihr Mann und ihr Sohn waren auch da.
Lass uns genauer gucken auf das, was sie finanzpolitisch vorhat. Wir wissen ja schon, dass sie einige sehr, sehr wichtige Ämter auch schon inne hatte. Unter anderem war sie die Chefin der Fed, also der US-Notenbank. Wofür steht sie finanzpolitisch?
Ja, spätestens bei diesem Amt, was du da erwähnt hast, Chefin der US-Notenbank, hat sie sich wirklich den Respekt weit über ihr eigentliches Lager der Demokraten hinaus von allen Seiten verdient. Sie steht eigentlich für zwei Dinge gleichzeitig. Einerseits ist sie, wie die Fachleute sagen, Keynesianerin. Das heißt, der Staat muss handeln, wenn erforderlich, notfalls eben auch mal mit einem großen Konjunkturprogramm. Zugleich aber steht sie auch dafür, dass prinzipiell der Haushalt ausgeglichen sein müsste. Aber, und das wurde in ihrer Anhörung im Senat sehr deutlich, eben nicht in Krisenzeiten. Da hat sie auch den Republikanern, die jetzt nach 4 Jahren Schulden machen unter Trump, wieder entdeckt haben, dass sie doch eigentlich fiskalisch konservativ sind, hat sie denen ganz klar gesagt, jetzt geht es darum, act big. Also groß, lieber zu groß handeln mit Programmen. Es sei eine amerikanische Tragödie, was da gerade passiere. Und das hat sie auch in der Anhörung nochmal bestätigt. Ja, sie ist für Steuern, auch für Reiche. Und in diesem Punkt will sie eben auch das Programm von Trump und dessen Tax Reform, die Steuerreform von 2017, verändern. Grundsätzlich noch zu deiner Frage. Kampf gegen Ungleichheit, Kampf auch für Frauen, das ist bei ihr schon immer dabei gewesen. Und zwar nicht nur als Forderung, sondern weil sie sagt, die Wirtschaft und wir alle in den USA nehmen uns einfach Chancen, wenn wir nicht die Perspektive von Frauen berücksichtigen. Deswegen müssen wir sie einbeziehen. Und noch ein Credo von ihr ist, Menschen helfen. Das hat sie auch in der Anhörung deutlich gemacht. Sie hat von ihrem Vater erzählt, der in Brooklyn Arzt war, Hafenarbeiter behandelt hat, Elend gesehen hat. Und sie hat gesagt, sie will in ihrem Job, und sie kann das immer in so plastischer, gut verständlicher Sprache ausdrücken, sie will in ihrer Funktion genauso Menschen helfen.
Lass uns mal noch gucken auf die Handelsbeziehungen USA und China. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz unbelastet, das Verhältnis. Wie will sie da vorgehen?
Sie hat wörtlich gesagt, alle Mittel einsetzen, die es gibt im Vorgehen gegen unfaire und illegale Praktiken. Das ist jetzt nicht sehr unterschiedlich zu dem, was bisher passiert ist, aber in einem Punkt sehr. Sie will es nämlich gemeinsam tun mit den Verbündeten. Das ist neu, das hat es unter Donald Trump nicht gegeben. Zugleich hat sie gesagt, unser Job ist, wenn wir jetzt erstmal nach der Krise, nach der Pandemiebekämpfung und anschließend dem Wirtschaftsaufbau das geschafft haben, die eigene Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Und das nochmal neben China. Das Wichtigste, sagte sie, ist jetzt für sie Covid bekämpfen, eben auch mit entsprechenden Maßnahmen, auch da lieber zu viel erstmal geben, damit zum Beispiel das Impfprogramm wirklich jetzt gut ans Laufen kommt. Und anschließend eben danach anfangen, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Das ist für sie absolut prioritär. Und da steht ja auch noch ein großes Konjunkturprogramm aus. Joe Biden hat angekündigt, nach dem jetzigen von 1,9 Billionen Dollar will er noch mal ein zweites Infrastrukturprogramm nachschieben. Und da sagte sie auch, gute, saubere, sichere Jobs, Stichwort Klimawandel, da ist sie zum Beispiel auch für CO2-Besteuerung, das sei das, was wichtig sei, um die USA aus dieser Tragödie wieder rauszuholen.
Janet Yellen ist die neue Finanzministerin der USA. Was ihr über sie wissen solltet, Infos habt ihr bekommen von Doris Simon im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es könnte auch ein Mantra werden, ne? Covid-19 ist keine Grippe. Covid-19 ist keine Grippe. Covid-19 ist keine Grippe. Und dass junge Menschen das auch so ganz easy wegstecken, nee, auch das stimmt einfach so nicht. Bisschen Fieber, müde, schlappi und nach 2 Wochen ist dann eben bei einigen nicht wieder alles gut. Covid-19 kann sehr unterschiedlich verlaufen. Von Long-Covid spricht man, wenn man von Menschen spricht, die eigentlich fit sind bzw. waren und nach der Infektion mit Corona noch lange mit den Spätfolgen zu tun haben. Wie diesen PatientInnen geholfen werden kann, darüber spreche ich gleich noch mit einem Arzt. Vorher lernt ihr noch Menschen kennen, die an Long-Covid leiden. Unser Nova-Reporter Christian Schmidt hat 3 Geschichten für euch.
Elisa, 26 Jahre, Grundschulreferendarin. Müdigkeit, Atemnot, Verlust der Orientierung.
Also ich habe das vor allem jetzt beim Gassigehen mit dem Hund bemerkt. Vorher bin ich tatsächlich mehrere Stunden lang und Kilometer lang durch den Wald, durch den Taunus gefahren mit dem Fahrrad und hatte da überhaupt keine Probleme, mich zu orientieren und habe auch den Weg ohne Navi groß gefunden. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich dann den Weg zwar rekonstruieren kann, aber ich könnte jetzt auf dem Weg nicht sagen, ich muss jetzt an der nächsten Ecke links abbiegen, damit ich wieder zurückkomme. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, also momentan traue ich mich da ehrlich gesagt noch nicht alleine irgendwelche neuen Wege zu bestreiten. Also ich habe, sobald ich wieder in der Schule war, die Kinder darüber aufgeklärt, was diese Krankheit für mich bedeutet und dass ich eben immer noch nicht fit bin und dass ich da ein großes Entgegenkommen brauche. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Zeichen vereinbart, wenn ich tatsächlich nicht mehr kann oder gerade Luftnot habe, dass dann ein Kind das Fenster aufmacht, ein anderes Kind sorgt für Ruhe. Also dass wir so einfach ein paar Absprachen haben. Und unter den Bedingungen kann ich tatsächlich arbeiten, aber es ist natürlich schon eine immense Belastung. Und ich bin auch nach wenigen Stunden fix und fertig und muss dann erstmal mich hinlegen und schlafen. Ich hatte ja vorher schon mal gehört, dass es so Verläufe gibt oder so Nachwirkungen gibt. Aber ich bin wirklich ein junger und fitter Mensch gewesen und hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so in dem Maße betrifft.
Annika, 27, Sportstudentin, Triathletin, Atemnot, Abgeschlagenheit, Verlust der Kondition.
Am Anfang war es wirklich so, dass ich kaum noch die Treppen hochkam. Also musste ich oben erstmal einige Male durchatmen. Das ist jetzt besser geworden, aber ich merke halt schon so, wenn ich viel unterwegs bin am Tag, dann bin ich schon sehr schwach, was ich so von mir eigentlich noch nie kannte. Das hielt dann auch mehrere Wochen an. Ich war dann auch beim Lungenfacharzt, habe seitdem ein Cortison-Asthma-Spray, womit ich behandelt werde. Und das wird jetzt auch noch einige Monate dauern, diese Behandlung.
Lisa, erkrankt im März 2020. Immer noch gestörter Geruchssinn.
Ich bin irgendwie mehrere Wochen lang aufgewacht und bin als erstes an den Aschenbecher gegangen, zu testen, ob ich irgendwas wieder rieche. Dass ich Sachen zwar rieche, also wahrnehme, aber falsche Verknüpfungen mache. Also ich habe sehr lange meinen Schweiß oder auch den Schweiß von anderen Leuten sehr anders gerochen. Ich habe immer gesagt, es riecht nach Gemüsesuppe. Ist natürlich irgendwie Quatsch, aber es hat halt nach so organischen, würzigen Dingen gerochen. Ähnlich war es mit Zwiebeln. Zwiebeln riechen auch immer noch anders, auch eher so, ja, würziger. Ziemlich lange habe ich zum Beispiel kein sowas wie Wald oder Harz oder Blumen oder so gerochen. Ich habe gemerkt, irgendwas hat sich verändert in meiner Wahrnehmung, aber ich konnte das gar nicht lokalisieren. Du kannst dir selbst halt auch nicht mehr vertrauen. Ich glaube, ich hatte da so unterschiedliche Phasen. Am Anfang war es vor allem lustig. Also am Anfang haben wir auch in der WG ein Video gemacht, wie mir irgendwelche Sachen vor die Nase gehalten werden. Irgend so ein Appenzeller zum Beispiel und ich absolut nichts rieche. Und irgendwie, ja, wir haben alle gelacht, meine Familie hat gelacht. Und dann kam so eine Phase, wo das Leben auch wieder normaler wurde. Das war dann Sommer, ich war auch mal im Urlaub. Und da habe ich gemerkt, okay, viele Sachen sind wieder da, aber halt auch manche Gerüche nicht. Eben sowas wie das Meer oder der Pinienwald. Genau, und ich glaube, ab dem Zeitpunkt wurde das dann belastend. Und da habe ich mir dann schon echt Sorgen gemacht. Und vor allem habe ich mich da so sehr ohnmächtig gefühlt. Also ich war mal bei einem Arzt und der hatte auch nicht so richtig einen Plan. Der hat gesagt, na, seien Sie froh, dass Sie es so gut überstanden haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie Covid-19 verlaufen wird, wenn man sich infiziert hat, das kann man nicht wirklich voraussagen. Was wir wissen, es gibt sehr schwere Verläufe. Die Menschen müssen dann auf die Intensivstationen und beatmet werden. Dann gibt es Menschen, die hat es zwar ordentlich erwischt, die müssen auch ins Krankenhaus, aber die müssen nicht intensivmedizinisch versorgt werden. Und dann gibt es eben auch die milden Verläufe. Das ist bei den meisten Covid-19-Infektionen so, also mit Husten, Schnupfen, Fieber. Aber auch bei den milden Verläufen stellen ÄrztInnen fest, da gibt es teils lange und auch unangenehme Langzeitfolgen, sowohl körperlich als auch psychisch. Und darüber habe ich gesprochen mit Martin Walter, der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena und er leitet die psychiatrische Abteilung der Post-Covid-Ambulanz. Herr Walter, mit welchen Symptomen kommen die Menschen zu Ihnen?
Müdigkeit, Schwächegefühle, aber dazu kommen dann noch Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, gewisse Muskel- oder Kopfschmerzen können auftreten, aber eben durchaus auch Ängste und depressive Verstimmungen sind durchaus Symptome, die bei uns erfasst wurden. Und was uns auch überrascht hat, ist der Umstand, dass es offensichtlich keinen statistischen Unterschied bezüglich der Schwere gibt. Das heißt, Patienten, die nur leicht erkrankt waren und solche, die wegen einer Covid-Erkrankung hospitalisiert werden mussten, haben gleichermaßen das Risiko offensichtlich in sich getragen, diese Post-Covid-Symptome zu zeigen. Was uns dann noch aufgefallen ist, dass es etwas mehr Frauen als Männer betroffen hat. Im Großen und Ganzen ist es aber doch eine überraschend hohe Zahl, die wir hier festgestellt haben.
Wie behandeln Sie die Menschen denn dann? Also was sind so ganz konkrete Ansätze, wo Sie helfen können?
Das ist ein ganz spannender, aber leider auch noch nicht zufriedenstellender Punkt. Letzten Endes muss man ja sagen, dass wir selbst erst seit einem guten halben Jahr von dieser Erkrankung wissen und deswegen keine etablierten Behandlungsverfahren vorhalten können. Wir müssen letzten Endes Symptome behandeln, die im Vordergrund stehen. Und da ist es natürlich ein großer Unterschied, ob jemand Schlafstörungen hat, ob er sich nicht konzentrieren kann oder ob er ängstlich oder depressiv verstimmt ist.
Ja, genau, weil Sie eben auch noch nicht aus so einem Erfahrungsschatz schöpfen können, ne? Herr Walter, wir haben vor ein paar Wochen mit Karl Lauterbach hier auch gesprochen in Deutschland von Nova, dem SPD-Gesundheitsexperten. Und der hat bei uns im Interview schon sehr klar gefordert, dass man sich genau darum kümmern muss. Also dass es mehr Post-Covid-Ambulanzen geben muss eigentlich in Deutschland, weil wir eben Langzeitfolgen durch die Erkrankung weiter sehen werden. Haben Sie eine ähnliche Einschätzung? Glauben Sie, das bleibt oder das wird noch wichtiger?
Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon sehr wichtig ist und dass die Gründe, sowas noch nicht allerorts vorzuhalten, nicht unbedingt dem Umstand geschuldet sind, dass man die Erkrankung als solche nicht ernst nimmt, sondern dass wir vielleicht aktuell gar nicht wissen, was wir zuerst tun sollen. Ich glaube, das Post-Covid-Syndrom wird uns insbesondere dann noch verfolgen, wenn die akute Welle erstmal überstanden ist, wenn wir nicht mehr so sehr mit den intensivmedizinischen Fällen auseinandersetzen müssen, aber dann diese nicht unerhebliche große Welle von Patienten, die offensichtlich mal infiziert waren, vor uns sehen. Und wenn ich sage, 60% unserer Patienten, die infiziert haben, haben diese Symptome, das sind ja unglaublich große Zahlen. Ja. Deswegen gehe ich fest davon davon aus, dass wir dann auch kapazitär aufrüsten müssen, dass wir unsere Post-Covid-Ambulanzen dann auch von der interdisziplinären Zusammenarbeit noch weiter ausdifferenzieren müssen, um dieses neue medizinische Problem auch vernünftig zu adressieren.
Herr Walter, danke Ihnen fürs Gespräch. Martin Walter vom Universitätsklinikum Jena leitet dort auch den psychiatrischen Bereich der Post-Covid-Ambulanz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Opulente Kostüme, Sexszenen, die es schon auf Pornoseiten geschafft haben, jede Menge Klatsch und Tratsch am Hofe und eine schwarze Queen. Die Netflix-Serie Bridgerton hat sich im letzten Monat wirklich zur Must-See-Serie der Saison entwickelt, das kann man so sagen. Nicht nur, weil es zwischen all den Rüschenkostümen und Ballabenden so richtig heiß zur Sache geht, sondern eben auch, weil immer wieder People of Color in eigentlich weißen Rollen gecastet sind. Das Stichwort hier ist Colorblind Casting. Wir sprechen darüber mit Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner. Anna, was genau ist Colorblind Casting?
Na, wörtlich übersetzt heißt das ja erstmal farbenblinde Rollenbesetzung. Und was im Theater schon relativ lange in Anführungsstrichen normal ist, kommt jetzt auch langsam in der Film- und Serienwelt an. Die Haupthautfarbe der Schauspieler wird beim Casting ignoriert. Es kommt einzig und allein auf das schauspielerische Talent an. Also nicht weiße SchauspielerInnen spielen Rollen, die historisch oder qua Literaturvorlage eigentlich für Weiße sind.
Und wie können oder müssen wir uns das in Bridgerton vorstellen?
Es heißt bei Bridgerton einfach, dass nicht nur die Queen schwarz ist, was übrigens auch tatsächlich angelehnt ist an eine Theorie basierend auf dem Sachbuch Black Tudors, The Untold Story, dass es schon im 16. Jahrhundert in England tatsächlich Schwarze gab, die ein normales Leben jenseits der Sklaverei geführt haben und die Frau eines britischen Königs, nämlich Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, afrikanische Ahnen gehabt haben soll, sondern es sind eben auch viele im Hofstaat und eben natürlich auch die männliche Hauptfigur, People of Color, in dem Fall der Duke of Hastings.
Der Herzog, ihn würde ich überall erkennen.
Wie ist es möglich, dass bisher keine Verlobung stattgefunden hat? Ich sehne mich nach Unterhaltung.
Nun, wir sitzen nebeneinander. Ich hätte vermutet, das freut sie.
Es wäre besser, wenn ihr euch über mich keine Gedanken macht. Trotz des Rufs, der euch nacheilt. Ich habe absolut kein Interesse an euch.
Und ich habe kein Interesse an ihm.
Ja, das sagen die dann immer.
Wer es glaubt, wird selig. Er wird gespielt von Reggie Jean Page, der mittlerweile sogar in den einschlägigen Wettbüros, Achtung, als James-Bond-Nachfolger gehandelt wird.
Ist Bridgerton denn jetzt die erste Produktion, die das macht, Colorblind Casting? Nee, oder?
Nee, also Bridgerton stammt aus der Feder von Drehbuchautorin und Produzentin Shonda Rhimes, die ja zum Beispiel auch Grey's Anatomy, Scandal und How to Get Away with Murder produziert und besetzt schon immer sehr divers. Jetzt halt eben in einem historischen Stoff. In Dr. Zhivago hat es das in den 60ern schon gegeben, da hat der Ägypter Omar Sharif einen Russen gespielt. Und andere Film- und Serienbeispiele aus der letzten Zeit finden sich tatsächlich in Historienadaptionen. In Maria Stuart von 2018, da hat die chinesischstämmige Schauspielerin Gemma Chan, eine eigentlich weiße Hofdame von Elizabeth I. gespielt. In der Serie The Great, die bei uns auf Starzplay zu sehen ist, da geht es um Katharina die Große und Graf Orloff, ein Berater des Zars, wird von Sascha Dhawan gespielt. Das ist ein Sohn indischer Einwanderer. Dev Patel zum Beispiel, genauso Sohn indischer Eltern. Der hat letztes Jahr erst in der Oliver Twist-Verfilmung David Copperfield die Hauptrolle gespielt. Und das wohl präsenteste Beispiel ist das Musical, beziehungsweise dann auch die Musical-Verfilmung Hamilton von Lin-Manuel Miranda. Erzählt, wer den Gründungsmythos der USA, eine eigentlich rein weiße Geschichte, die hier ausschließlich mit Schwarzen erzählt wird.
Colorblind Casting, also das klingt ja gut, aber wir wissen, gut bedeutet nicht, dass es keine Kritik gibt, ne?
Die gibt es, allein beim Beispiel Hamilton, dass Schwarze eben nicht an der Verfassung mitgeschrieben haben und man das auch heute noch merkt und genau das sei das Problem, dass die Geschichte neu zu inszenieren nicht unbedingt hilft, die Probleme, die es in Amerika eigentlich gibt, in den Griff zu bekommen. Und der größte Kritiker ist der schwarze Dramatiker August Wilson, der hat unter anderem Fences geschrieben oder aktuell auf Netflix läuft sein Bühnenstück Mulaney's Black Bottom. Und er sagt, dass mit Serien wie Bridgerton Schwarze an der Verherrlichung weißer Kulturgeschichte teilnehmen dürfen, aber letztendlich doch wieder aus dieser romantisch verkitschten weißen Jane Austen-Perspektive erzählt wird. Außerdem gibt es immer wieder das Problem des White Savior-Narrativ, was ja auch schon unter anderem der Oscar-prämierte Film Green Book hatte, dass schwarze Geschichten nur durch den weißen Retter funktionieren. Und August Wilson, der fordert, schwarzes Theater und schwarze Dramatiker zu fördern, um das zu umgehen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch den Wunsch nach mehr Diversität, mit Colorblind Casting nicht nur zeitgenössische, sondern eben auch historische Filme diverser zu gestalten. Und die Hauptdarstellerin von Bridgerton hatten. Die hat in einem Interview gesagt, bei Game of Thrones kommen wir damit klar, dass es Drachen gibt, dann müssen wir auch bei Bridgerton damit klarkommen, dass es eine schwarze Königin und einen schwarzen Duke gibt.
Bridgerton ist auf Netflix und hat durch die diverse Besetzung in einem historischen Stoff die Debatte nochmal ausgelöst um Colorblind Casting.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Ahnung, was los war in diesem Jahr. Vielleicht ist es auch einfach in den letzten Jahren nur nicht so aufgefallen. Aber kaum hat Schnee gelegen in diesem Jahr, haben alle wie wild angefangen, entweder Schneemänner zu bauen oder Schneefrauen. Ein paar Tiere haben auch rumgestanden, irgendwie in Vorgärten oder auf den Wiesen, wo dann der nächste Schlitten leider auch drüber gebrettert ist und bums war die Figur kaputt. Also es war schon unheimlich viel los mit Schneefiguren in diesem Jahr, obwohl die ja nicht lange halten. Also sofern das Wetter irgendwie wieder umschlägt, war es das denn auch. Dann hat man so eine schöne Matschsoße. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, du hast dich heute mit diesem Thema beschäftigt. Kann man eigentlich sagen, was uns da antreibt? Warum sind wir so wild daraus, aus Schnee etwas zu formen?
Also es scheint wirklich so zu sein, dass dieses Material Schnee uns alle dazu bringt, plötzlich künstlerisch tätig zu werden und Abbilder von uns selber zu erschaffen. Das ist ja offenbar ein menschlicher Trieb, wirklich Bilder von sich selbst zu fabrizieren. Also siehe Höhlenmalerei und urzeitliche Skulpturen. Und Schnee ist einfach so ein super Material, das sich leicht formen lässt und außerdem schön umsonst ist, ne? Und deshalb geht auch der US-Autor Bob Eckstein, der ein Buch geschrieben hat über die Geschichte des Schneemanns, davon aus, dass Menschen vermutlich wirklich schon seit sehr langer Zeit Ebenbilder aus Schnee gebaut haben. Nur ist halt keines dieser Kunstwerke erhalten geblieben.
Das ist der Nachteil an solchen Figuren. Die schmelzen leider irgendwann alle weg. Ist daher vermutlich schwierig, zur Geschichte von Schneemännern was rauszukriegen. Also stelle ich mir zumindest vor, dass es nicht so einfach ist dann.
Ja, allerdings hat sich Bob Eckstein sehr intensiv mit dem Thema befasst und sehr viele Quellen durchforstet und hat dann festgestellt, dass Schneemänner eben nicht, wie er erst dachte, um 1900 entstanden sind als Figuren, sondern dass es schon viel frühere Darstellungen und Beschreibungen von ihnen gibt, wie er hier auch auf einer Veranstaltung zu seinem Buch erzählt.
It was after I got into the book that I realized that it does go back to its heyday of the Middle Ages. When in medieval times, people would make snowmen in their towns anytime snow came down.
Also er hat Belege gefunden, dass schon im Mittelalter Menschen Schneemänner bauten, wann immer es schneite. Und die erste Darstellung eines Schneemanns hat Bob Eckstein in einem niederländischen Gebetsbuch von 1380 gefunden.
Oh, in welchem Zusammenhang taucht der denn da auf?
Also das ist auch wieder sehr interessant, tatsächlich wohl in einem judenfeindlichen Zusammenhang, nämlich neben der Beschreibung der Kreuzigung von Jesus in diesem Gebetsbuch sitzt da ein etwas missmutig dreinschauende schneemannartige Figur mit einem Judenhut auf dem Kopf auf einem kleinen Bänkchen. Unter dieser Figur brennt ein Feuer in einem Topf und färbt das Hinterteil schwarz. Also nicht so eine richtig nette Darstellung. Andere Quellen beschreiben mit Worten, dass Menschen Skulpturen aus Schnee gebaut haben. Dadurch weiß man auch, dass der italienische Künstler Michelangelo einen Schneemann modelliert hat im Jahr 1494 im Hof eines Schlosses in Florenz. Und Bob Eckstein hat herausgefunden, dass es ein paar Jahre später in Brüssel so eine Art, ich würde mal sagen, Schneemann-Flashmob gegeben haben muss. Da wurden beim sogenannten Wunder von 1511 um die 100 Schneemänner und durchaus auch Schneefrauen modelliert. Im Text des damaligen Stadtdichters von Brüssel gibt es Hinweise, dass diese Figuren ziemlich explizit wohl dargestellt waren, also zum Teil nackt und mit irrigierten Penissen, also ging so ein bisschen in die pornografische Richtung.
Ach, guck mal, also die Schneemänner von heute, die sind ja eher unschuldig, haben auf jeden Fall keine Penisse explizit abgebildet, also die meisten, die ich zumindest gesehen habe, man weiß es natürlich nie so ganz genau, mit einer Möhre im Gesicht und so Lächeln aus Steinchen oder so. Wann ist das eigentlich entstanden, diese Verzierung?
Darüber habe ich mich unterhalten mit Esther Gajek. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Uni Regensburg und hat sich auch intensiv mit der Darstellung von Schneemännern in der Geschichte beschäftigt. Sie sagt, dass Schneemänner im 18. und 19. Jahrhundert oft eigentlich erstmal was Grimmiges und auch Bedrohliches hatten, so als Sinnbild für den bösen Winter. Und dass dieser nette, freundliche Schneemann eigentlich erst um 1900 herum auftaucht.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als auch nicht mehr so viele Menschen erfroren sind, als die Bedingungen besser waren, die Lebensbedingungen besser waren, also wo der Winter nicht mehr, also der hat diese Schrecknisse verloren. Und das kann man so ein bisschen in die Skulpturen, Darstellungen des Schneemanns hinein sehen oder interpretieren.
Also ich würde sagen, die Darstellung von Schneemännern ist offenbar immer auch irgendwie ein gutes Abbild ihrer Zeit.
Oder anders formuliert, jede Zeit bekommt die Schneemänner, die sie verdient.
Ja, so kannst du es auch sagen.
Okay, also ich hoffe, dass trotz Klimawandel und immer milderer Winter es auch weiter Schneemänner und Frauen und Kinder geben wird oder andere Schneefiguren, solange eben nur ein bisschen Schnee fällt. Verena von Keitz war das mit einer kleinen Geschichte der Schneefiguren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.